Alerta Gespräch.
In diesen Tagen jähren sich zum 90. Mal die Ereignisse vom Februar 1934 in Österreich. Gerade in Zeiten, in denen die Demokratie sichtlich herausgefordert wird, lohnt sich ein genauerer Blick auf jene Zeit. Und darum spreche ich heute mit Alexander Rath, Mitglied des Landesvorstands des Bundessozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen in Oberösterreich, der zu den Februarereignissen eine Broschüre veröffentlicht hat. Hallo Alexander.
Servus.
Ja, bevor wir uns gleich auf den Februar 1934 stürzen, sollten wir vielleicht erst einmal klären, wie denn die Situation der Ersten Republik um diese Zeit war. In Deutschland regierte ja schon seit über einem Jahr die NSDAP mit Hitler als Reichskanzler. Was war in Österreich los zu der Zeit?
In Österreich hat eine sehr ähnliche Geschichte, die aber doch auf anderen Füßen beruht. Um es kurz abzureißen, die Monarchie ist ebenso 1918 zusammengebrochen. Im Vergleich zu Deutschland hat sich aber die Sozialdemokratie weitaus stärker durchsetzen können, hatten auch weniger Konflikte mit der Kommunistischen Partei. Das war aufgrund der Ausrichtung der Sozialdemokratie so, dass sie weitaus stärker war und dadurch eine kommunistische Partei eher negiert wurde. Das Problem war dann aber ab 1920, dass dann diese Koalition zwischen Christlich-Sozialen und Sozialdemokraten, den zwei großen Parteien, eigentlich dann auseinandergegangen ist, wo es dann zu den großen Konflikten gekommen ist. Die Sozialdemokratie hatte sich zwar sehr stark gemacht, aber war zum gewissen Grade wehrlos. Es hat sich dann geändert, als das Bundesheer aufgestellt wurde, Anfang der 1920er Jahre. Das wurde dann von der Regierung natürlich mit entsprechenden Personen besetzt. Die Heimwehren, die sich aus dem Ende des Ersten Weltkriegs heraus rekrutiert haben und sich auch gegen den Sozialismus gestellt haben von Anfang an, waren grundsätzlich diese Schutzmacht der rechten Seite. Sie war aber nicht die einzige, sie war die größte. Es gab da noch andere wie die Frontkämpfervereinigung, die Ostmärkischen Sturmscharen. Also die haben sich da sehr zersplittert. Und als Reaktion darauf hat sich dann der Republikanische Schutzbund 1923 begründet. Die Idee der Sozialdemokratie war, dass man dieses Ereignis, was in Italien war, wie Mussolini dann nach seinem Machtantritt sehr schnell in Norditalien sozialdemokratische und sozialistische Organisationen zerbröselt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, zu verhindern. 1927 kam es dann zum ersten großen Problem in der Republik mit dem Attentat in Schattendorf, wo ein Schutzbündler und ein Kind ermordet wurden. Die Mörder, die dem Frontkämpferbund angehört haben, wurden freigesprochen. Dieses Schandurteil, muss man heute sagen, hat dann nicht nur zum Justizpalastbrand geführt, sondern auch zur Ermordung von 89 demonstrierenden Menschen durch die Polizei in Wien. Auch die Polizei wurde politisch umgefärbt. Es hat dann die Schwäche der Sozialdemokratie herausgestellt, weil der Schutzbund gemäß dem Linzer Programm der Sozialdemokratie von 1926 nur als Abwehrmaßnahme geregelt war. Also zuerst als eine Art Saalschutz, damit man keine Saalschlachten hat, ist irgendwie logisch. Auf der anderen Seite die Verteidigung der Demokratie. Das Problem ist, dieser Teil des Textes im Linzer Programm war leider so formuliert, und das ist leider das Bedauerliche, dass eine Diktatur des Proletariats unter Anführungszeichen möglich wäre, sollte es zur Reaktion kommen von rechter Seite. Es war aber nicht beabsichtigt, es war höchstens nur im Falle der Abwehr eines antidemokratischen Umsturzes, aber nicht als dauerhafte Maßnahme. Die Sozialdemokratie in Österreich war zwar im Gegensatz der SPD sehr links gefärbt, Idee des integralen Sozialismus und Austromarxismus, aber nicht in der Art, dass man die Demokratie als solche abschafft. Die Spannungen haben dann über die ganzen Kanzlerwechsel der späten 1920er und frühen 1930er Jahre begonnen. Die Wirtschaftskrise hat ja auch bei uns sehr stark eingeschlagen, vor allem ab 1931. Die Heimwehren sind auch immer wieder stärker geworden, sind sogar eine eigene politische Partei geworden, und da kommt das große Problem jetzt auf. Kanzler Dollfuss, genau, Engelbert Dollfuss von den Christlich-Sozialen hat dann versucht, 1932 über erste Wege schon die Demokratie einzuschränken, ist da aber auch gescheitert und ist dann mit der Heimwehr und anderen weiter rechts- und konservativ gesinnten Parteien in eine sehr knappe Regierung gegangen. 1933 kam es dann schon auf, dass gewisse Kooperationen zu Mussolini entstanden sind. Man hat sich am italienischen Faschismus angelehnt, man war immer gegen die Nazis. Und kam dann zum verhängnisvollen 4. März 1933, dem drei Tage davor ein Eisenbahnerstreik vorgegangen war. Aufgrund der schlechteren Auszahlung und der mangelnden Situation der Wirtschaft in Österreich. Dieser 4. März 1933 war eben dieses große Fanal, weil alle drei Parlamentspräsidenten, Karl Renner von der Sozialdemokratie, Rudolf Rameck von den Christlich-Sozialen und Sepp Straffner von den Großdeutschen, Österreich hatte noch eine großdeutsche Partei, bei alle drei zurückgetreten sind. Dadurch war das Parlament faktisch nicht mehr zusammentretungsfähig. Und Dollfuß hat es dann ausgenutzt, mit Hilfe einer speziellen Maßnahme die Demokratie auszuschalten. Der Verfassungsgericht wurde abgeschafft bis Ende März 1933, der Republikanische Schutzbund, die Kommunistische und die Nationalsozialistische Partei. Aber, und das muss man auch dazu sagen, Dollfuß hat auf sehr kuriose Weise versucht, die Nationalsozialisten loszuwerden. Er hatte immer ein Problem mit den Nationalsozialisten. Er wollte diesen braunen Faschismus nicht bei sich haben. Er wollte eine eigene Form des Faschismus haben, die sich sehr christlich orientiert. Also sozusagen ein zweites, man könnte sagen, das andere Deutschland, das andere Deutschsein. Man hat auf dieses Deutschsein zwar viel gegeben, aber eben aus einer anderen Perspektive. Wie gesagt, Österreich als viel kleineres Land war ja viel anders gestellt als Deutschland. Und das Interessante, um das dann zu Ende zu bringen, Odo Neustädter Stürmer, einer der wichtigsten Vertreter des Austrofaschismus, auch aus der Heimwehr heraus, hat dann diesen Begriff des Über-Hitlerns geprägt. Das Ziel von Dollfuß war, das Programm von Hitler noch weiter zu übertrumpfen, um eben dieses, unter Anführungszeichen, zweite Deutschland zu zeigen, ein besseres Land, das Österreich sozusagen unter Anführungszeichen besseren Faschismus hat als Deutschland. Das war aber nicht so direkt. Hitler hat ja innerhalb von 2 Monaten, nicht einmal 2 Monaten, fast die gesamte Macht bei sich gehabt. In Österreich war das scheibchenweise. Hat Unterstützung von Mussolini bekommen. Mussolini hat gesagt, du musst jetzt die Sozialdemokratie loswerden, zack ich. Aber Dollfuß hat für sich gesagt und gewusst, wir machen das in einer Art Salamitaktik. Man stellt sich da Salami vor und schneidet jeden Tag ein kleines Scheibchen ab. Immer wieder. Presse in der Vorzensur. Ende November 1933 Einführung des Standrechts. Koalitionsfreiheiten und etc. Alles danieder. Auch die Gewerkschaften angegangen, das Rote Wien angegangen. Und das hat dann unweigerlich zum 12. Februar 1934 geführt. Nicht nur im eigenen Frust innerhalb der Sozialdemokratie oder Teilen des Republikanischen Schutzbundes, sondern auch mehrheitlich durch diese aktive Vernichtung der Demokratie in Österreich, die aber eben scheibchenweise passiert ist.
Ja, vielen Dank für diesen wichtigen Überblick, damit wir uns das alles ein bisschen besser vorstellen können, was genau los war zu der Zeit. Ich habe jetzt in der Einleitung bewusst versucht, einen neutralen Begriff zu benutzen, also habe ich von Februarereignissen gesprochen. Es gibt aber in dem Zusammenhang auch andere Begriffe. Man liest von Februarkämpfen, von einem Februaraufstand, manchmal sogar von einem österreichischen Bürgerkrieg. Welcher Begriff trifft das am besten, deiner Meinung nach?
Das ist schwierig. Kurt Bauer, ein eher konservativ eingestellter Historiker, hat sich eher den Begriff Februaraufstand an die Fahnen geschrieben. Kurt Bauer ist auch der Letzte, der zu diesen Ereignissen ein Buch geschrieben hat, vor circa 5 Jahren. Normalerweise ist es in der linken Seite Österreichs üblich, von einem Bürgerkrieg zu sprechen. Man kann das aber nicht einmal im Ansatz mit Spanien zwischen 1936 und 1939 vergleichen. Das wäre auch ein unfairer Vergleich, muss man dazu sagen. In Wirklichkeit ist die Bezeichnung Februaraufstand ja nicht ganz unrichtig, jedoch hat sie das große Problem, und da tue mir ich eben schwer, dass sie wirklich außer Acht lässt, um was es da gegangen ist. Teile des Republikanischen Schutzbundes haben ja das nicht aus Jux und Tollerei gemacht, sondern aus der wirklichen Notwendigkeit heraus, die Demokratie zu verteidigen, und die Bezeichnung Februaraufstand passt da nicht ganz. Februarkämpfe wäre das, wo ich mir neutral sagen könnte, das passt. Wobei selbst das ist auch ein bisschen behaftet, aber Februarkämpfe wäre die beste Bezeichnung, weil als Bürgerkrieg das zu bezeichnen wäre gegenüber dem Begriff nicht ganz richtig.
Ja, dann sprechen wir drüber. Wie kam es dann zu den Februarereignissen?
Im Oktober, also respektive schon im September 1933, hat die Leitung der Sozialdemokratischen Partei oder Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, wenn man genau ist, 4 Punkte beschlossen. ab denen man sowohl den Generalstreik als auch den bewaffneten Kampf aufnehmen soll. Der Republikanische Schutzbund war ja direkt in die Partei integriert, er hatte ja sowohl ein politisches Zentrum als auch ein sozusagen militärisches Zentrum. Diese vier Punkte waren sehr essentiell. Das war einerseits die Ausschaltung des Roten Wiens, die Aufoktroyierung oder Übernahme einer faschistischen Verfassung, die Auflösung der freien Gewerkschaften oder die Auflösung der Sozialdemokratischen Partei per se. Diese wurden dann im Oktober 1933 auch bestätigt am Parteitag in Favoriten in Wien. Da aber hatte man auch schon versucht, diesen Parteitag überhaupt nicht einmal zuzulassen. Das war auch schon schwierig. Und da kam dann dieser Kampf zwischen Partei Linken und Partei Rechten auf. Richard Bernaschek, Leiter des schon verbotenen Schutzbundes in Oberösterreich, war neben vielen jungen Genossinnen und Genossen, auch aus dem Schutzbund, auf der linken Seite der Partei, die der Überzeugung war, wir müssen jetzt irgendwann einmal kämpfen. Auf der anderen Seite hatte man die politische Rechte in der Partei um Karl Renner, und vielen aus der niederösterreichischen Landespartei, die gesagt haben, wir dürfen diesen Krieg nicht haben und nicht führen. Da muss man auch dazu sagen, die waren eher darauf aus, dass man das Ganze unter der Hand mit Verhandlungen zusammenbringt, wobei man jetzt im Nachhinein natürlich weiß, Dollfuß hätte das sowieso nicht zugelassen. In der Mitte waren die Personen wie Julius Deutsch, Leiter des Schutzbundes, und Otto Bauer, der zwar nicht Leiter der Partei war, aber sozusagen das ideologische Herz. Sowohl Deutsch als auch Bauer haben gewusst, es wird sicher mal passieren, aber wir wollen es trotzdem vermeiden. Das heißt, die nehmen da diese Mittelposition ein. Und der Schutzbund hat sich da auch mehrheitlich zwar der linken Seite hinzugefügt, aber die Kampftaktik war da ein bisschen schwierig. Da war da auch ein Streit zwischen Theodor Körner, der General im Ersten Weltkrieg war, auch interessant, aber trotzdem glühender Sozialist, der eine Stadtguerilla vorhatte. Während auf der anderen Seite Major Alexander Eifler, einer der wichtigen Personen im Wiener Schutzbund, die Idee hatte, konventionell zu kämpfen, das heißt Barrikaden, Feldschlachten, was im Nachhinein ziemlich sinnlos war. Da kommt jetzt dann so langsam diese Salamitaktik wieder ins Spiel. Man schneidet immer wieder ein Scheibchen von der Demokratie ab. Nationalsozialisten haben bis in den Januar 1934 hinein viele Gewaltakte verübt und der Republikanische Schutzbund sah sich dann langsam genötigt, diesem Sterben, diesem qualvollen Sterben der Demokratie entgegenzuwirken.
Was ist dann im Februar 1934 konkret passiert?
Da kommt jetzt Richard Bernaschek ins Spiel, der bereits Anfang 1934 für sich gesagt hat, wir werden jetzt bald einmal kämpfen, wir warten jetzt nur auf die Provokation. Die Heimwehr hat ihm die Provokation geliefert. Anfang Februar hat sowohl in Tirol als auch in Oberösterreich versucht, Reichskommissariate einzusetzen und die schwarz-roten Regierungen abzusetzen. Oberösterreich war der Landeshauptmann Josef Schlegel von der Christlich-Sozialen Partei dagegen, weil es für ihn Verfassungsbruch wäre. Das dann dazu geführt hat, dass man weitere Waffen suchen von der Heimwehr und der Polizei gegenüber Verstecken der Sozialdemokratie weiter durchgeführt hat. Bernaschek hat das immer wieder als Provokation verstanden, hat aber auch gemerkt, viele engagierte Genossinnen und Genossen wandern von der Partei ab, entweder zur KPÖ oder zu den Nationalsozialisten. Am 11. Februar 1934 hat er dann einen entsprechenden Brief an die Parteileitung in Wien geschickt, wo er die Intention kenntlich gemacht hat, er möchte am 12. Februar, sollte es zu Aktionen kommen, kämpfen. Das Problem an der ganzen Sache war, Otto Bauer hat ihm verschlüsselt per Telegramm die Information gegeben, es soll noch nichts passieren, es soll noch warten. Aber sowohl das Telegramm als auch ein Telefonanruf der österreichischen Kinderfreundin nach Linz wurden abgefangen und damit wurde eine Waffensuche, die eigentlich dem Parkbad, dem damaligen Bad von Linz gegolten hat, auf das Hotel Schiff verschoben, wo zugleich die Parteizentrale der Sozialdemokratie in Linz war, die heutige Landstraße 36. Und am 12. Februar um circa 7 Uhr dringt dann die Polizei in dieses Haus ein, nimmt mehrere Genossen, leitende Genossen des Schutzbundes gefangen, darunter auch Richard Bernaschek, der damals Landesparteisekretär war, also ungefähr Generalsekretär der Partei für das Bundesland Oberösterreich. Um 7:30, als dann die Waffensuche weitergeht und Bernaschek schon gefangen genommen wurde, beginnt dann ein MG-Schütze das mit einer Schießerei gegen die Polizei. Damit hat dann die Provokation für die Heimwehr sozusagen schon Rechnung getragen und die Gefechte brechen aus. Sie entfesseln sich dann überraschend schnell über ganz Österreich. Von Linz aus geht die Information nach Wien und von Wien aus in viele Teile Ostösterreichs, der Westen, Tirol und Vorarlberg bleiben mehrheitlich ruhig. Die meisten Kämpfe erstrecken sich dann in Oberösterreich, zum Beispiel in Linz und in der Arbeiterhochburg Steyr, als auch in Ebensee und dem Kohlerevier im Hausruck, mehrheitlich um den Ort Holzleiten. In der Steiermark, im Mur- und Mürztal, im Bruck an der Mur, Leoben und Kapfenberg, auch in Graz. In Niederösterreich, zum Teil in St. Pölten und in der Gegend um Traisen, das ist südlich von St. Pölten, und natürlich auch in Wien. Da zum Beispiel der 21. Bezirk Floridsdorf, der 22. Donaustadt, Döbling mit dem Karl-Marx-Hof, sehr schwere Kämpfe auch in Otterkring und Simmering um viele der Gemeindebauten.
Die Februarereignisse gingen ja über mehrere Tage. Wie haben sie sich genau entwickelt und wie haben sie geendet?
Also genau eben gesagt, wie schon erwähnt, das Gefecht um 7:30 am 12. Februar in Linz selbst. Bernaschek hat in diesen 20, 25 Minuten vor seiner Verhaftung es noch schaffen können, einem Genossen, der im Linzer Magistrat, also im Rathaus tätig war, zu informieren. Der hatte schon vorher die Anweisung gehabt, wenn er von Bernaschek den Anruf kriegt, dass er sofort bei der Arbeiterzeitung in Wien anruft, das damalige Presseorgan der Sozialdemokratie. Besagter Genosse Freitag bei der Telefonschalte war dann sofort informiert. Die Partei hat dann den Kampfruf rausgegeben mit einem gewissen Zögern und auch den Generalstreik auszurufen. Das Problem war, dass viele sich nicht einmal an den Generalstreik gehalten haben. Viele Eisenbahner, viele von denen natürlich auch Sozialdemokraten, haben sich da widersetzt. Sie hatten Angst, ihre Arbeit zu verlieren nach dem mehreren Streiks, die passiert sind. Da waren auch schon die Arbeitsschutzbestimmungen schon um einiges gelockert und man war das wenig zimperlich bei Entlassungen. Die Generalstreiks haben höchstens bei einigen Betrieben wirklich gut funktioniert, beispielsweise der Wiener Elektrizität und bei den Straßenbahnern. Ansonsten in Linz in einigen größeren Betrieben, wie zum Beispiel der Eisenbahnwerkstätte, in Ebensee, das ist im Salzkammergut, hat die ganze Saline die Arbeit aufgegeben, in Steyrermühl zum Beispiel die gesamte Papierfabrik. Jedoch hat es nicht gereicht. Viele Genossen des Republikanischen Schutzbundes, es waren eigentlich fast nur Männer, haben für sich gesagt, ich mache da nicht mit, sind noch nicht einmal zu den Sammelplätzen erschienen. Die wenigen, die dann wollten, haben sich ihre Waffen genommen, die noch übrig waren, muss man auch dazu sagen, und haben dann begonnen, Barrikaden zu bauen oder sich schon sofort in die Kämpfe einzubinden. Um einmal ein Beispiel herzunehmen, in Linz gab es vom Norden bis in den Süden, von Ost bis West, etliche Kampfstellen, die in der Intensität der Kämpfe nicht so stark waren, aber trotzdem noch immer Spuren hinterlassen. In Wien waren die schwersten Gefechte, vor allem um den St. Leitenhof in Otterkring, um den Karl-Marx-Hof in Döbling oder um den Schlingerhof in Floridsdorf, wo zum Teil auch Artillerie gegen diese Gemeindebauten verwendet wurde. Also man hat auf das Leben von Zivilisten nicht viel gegeben. Der Widerstand ist dann abhängig der Region und der Kampfdauer einigermaßen schnell auseinandergegangen. Die Kämpfe in Oberösterreich waren fast gänzlich am 13. Februar, also schon am nächsten Tag, am Nachmittag vorbei. Ein einziger Punkt, um das auch zu referieren, war zum Beispiel Ebensee. Da war der Widerstand eigentlich nur sehr zivil geprägt. Man hat dort keine Kämpfe gehabt. Es gab danach einen Selbstmord. Da war es aber so, dass das Bundesheer erst am 15. Februar, das heißt am Freitag, erst überhaupt in Ebensee eingerückt ist. Ansonsten Kämpfe in der Steiermark haben sich auch höchstens bis zum 14. Februar gehalten. Wien war am längsten, da hat sich der Widerstand bis zum 15. Februar durchgezogen. Aber das Letztere war dann auch schon sporadisch. Teile der Parteiführung haben sich schon nach Bratislava geflüchtet, in die Tschechoslowakei. Etliche Genossinnen und Genossen, die bei den Kämpfen beteiligt waren, haben dann die Waffen weggeschmissen, beziehungsweise nochmal versteckt, sind entweder in den Untergrund gegangen, sind wieder in Zivil gegangen, wurden verhaftet oder konnten ins Ausland fliehen. Die meisten gingen ebenfalls in die Tschechoslowakei. Dazu eine kleine interessante Geschichte. Ein damals noch junger Genosse namens Hans Steigersdorfer war an den Linzer Kämpfen in der Nähe der Dorfhalle im Frankviertel beteiligt. Er hat am 13. Februar dann mit einigen Genossen die Waffen genommen und hat sich gefragt, naja, wo geben wir die Waffen jetzt hin? Und hab dann durch Zufall bei den Recherchen eine Aufnahme gefunden aus dem Jahre 1984, wo er interviewt wurde, wo er dann mit einer fast schon höhnischen Genüsslichkeit, muss man sagen, oder mit einem gewissen Spott gesagt hat, die Waffen wurden nie gefunden, weil da stehen heute die Fürstwerke drauf, die zu Beginn die Hermann-Göring-Werke waren. Also man hat schon gemerkt, bei vielen Genossen, die bei den Kämpfen dabei waren, die etliches durchlitten haben, die teilweise auch gehängt und ermordet wurden, gab es trotzdem noch immer diesen Geist des Kampfes, der auch trotz der Niederlage oder vielleicht auch wegen der Niederlage weitergehalten hat. Viele Genossen sind entweder nach Moskau gegangen, wo sie sich der kommunistischen Partei angeschlossen haben, im Exil, oder sind mit der Exilführung der Sozialdemokratischen Partei ins Ausland gegangen. Die letzten oder die letztere Gruppe waren dann eine Neuformierung, die revolutionären Sozialisten, also die Partei im Untergrund, die sich auch noch in der Zeit des Nationalsozialismus dann halten konnte, mit erheblichen Schwierigkeiten.
Wie sind denn diese Februarkämpfe juristisch aufgearbeitet worden? Du hast schon erwähnt, dass einige gehängt worden sind. Gibt es da irgendwelche Zahlen dazu, wie viele das waren oder ob es auch Gefängnisstrafen gab?
Gefängnisstrafen gab es etliche. Insgesamt wurden 9 Standgerichtsurteile verhängt. Man muss auch dazu sagen, auch noch am Vormittag, als die Kämpfe in Linz dann bekannt wurden, wurde die Sozialdemokratische Partei und alle ihre Vorfeldorganisationen inklusive der freien Gewerkschaften verboten und das Standrecht eingeführt. Richard Bernaschek konnte dem Todesurteil dadurch entgehen, weil er vor Einberufung des Standrechtes verhaftet wurde. Also da waren sie zumindest noch nach Recht gegangen. Alle Straftaten, unter Anführungszeichen, die nach Verkündung des Standrechtes passiert sind, konnten auch durch das Standrecht abgeurteilt werden. Was auch oftmals passiert ist. Eine exakte Zahl der Verhaftungen gibt es nicht, was ich aber sagen kann. Es wurden insgesamt 9 Personen im Zeitraum zwischen dem 13. Februar und 22. Februar durch entsprechenden Standgerichtsbeschluss erhängt bzw. ermordet. Davon die meisten in Wien, zwei Genossen in der Steiermark, einer davon der berühmte Koloman Walisch, wo Bertolt Brecht ihm eine Kantante gewidmet hat, 2 Genossen in Oberösterreich und nochmal 2 in Niederösterreich. Der jüngste war Viktor Rauchenberger in Niederösterreich mit 25 Jahren. Auf der anderen Seite zum Beispiel auch Anton Bulgari, der in Linz beteiligt war, oder Josef Ahrer, der damals 26 war und in Steyr beteiligt war. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Hälfte dieser Erhängungen fadenscheinige Argumentationen hatte. Und zwar sehr fadenscheinig, wo viele Zeugenaussagen komplett falsch waren. Auf jede erdenkliche Art und Weise. Anton Bulgari hat man zum Beispiel Mord nachweisen wollen. Selbst aus den Zeugenaussagen heraus konnte man nicht einmal wirklich einwandfrei bestätigen, wie er die Spitzhacke benutzt hat, mit der er in Wirklichkeit die Tür des Autos aufgemacht hat, um einen verwundeten Soldaten rauszuziehen, sondern man hat ihm unterstellt, dass er den Oberleutnant, der in dem Auto gesessen ist und da schon höchstwahrscheinlich tot war, anscheinend niedergeschlagen haben sollte, was nicht nachweisbar war. Josef Ahrer hat man auch einen Mord nachweisen wollen, hat auch nicht gestimmt. Koloman Walisch wurde als Kommandant erhängt, ebenso Georg Weißl und Karl Münichreiter in Wien. Die Aufarbeitung, die juristische, Mehr schlecht als recht. Also etliche Urteile wurden aufgehoben, vor allem die leichteren. Bei den schwereren Urteilen kann ich es nicht einmal auswendig sagen, aber die Justiz war zu diesem Zeitpunkt ziemlich willkürlich. Wie gesagt, ich habe das Beispiel Josef Ara schon erwähnt, wo nicht einmal nachweisbar war, dass er einen Mord an einer Zivilperson begangen hat und an einem Heimwehrmann. Oder eben an Bulgari, wo man auch nicht mal einen Mord nachweisen konnte. Die meisten Personen wurden in gewöhnliche Gefängnisse gesteckt, wurden dann mehrere Monate eingesperrt oder kamen in Anhaltelager, das berühmteste natürlich das in Wöllersdorf im südlichen Niederösterreich. Verhaftet werden konnte man aber auch noch nach Ausrufung des Standrechts, weil die Sozialdemokratie als solches ja verboten war. Es gab ja 1936 den berühmten Sozialistenprozess, wo auch Bruno Kreisky damals dabei war. Das ist auch eine interessante Seite der Geschichte.
Du hast ja schon erwähnt, dass es Gefechte gab, der Generalstreik wurde ausgerufen, die Resonanz war eher gering. Inwiefern waren denn die KommunistInnen der KPÖ beteiligt? Haben sie da mitgemacht oder waren sie, die KPÖ war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon verboten, wenn ich richtig informiert bin? Oder haben die das eher aus dem Abseits beobachtet?
Gänzlich nicht. Das sind, wie schon vorher erwähnt, war es ja auch so, dass etliche Personen aus der Sozialdemokratischen Partei zu den Kommunisten gewechselt sind. Und da gab es etliche, die sich dem Kampf angeschlossen haben. Einige in Wien, viele in Oberösterreich, aber die Kampfeinheit der Kommunistischen Partei, deren Name mir leider gerade entfallen ist, war als solche nicht direkt beteiligt. Aber die Personen, die in der KP waren, waren ja zum gewissen Grad ja auch schon davor beim Republikanischen Schutzbund beteiligt. Man muss auch positiv erwähnen, es haben sich auch gewisse Personen, die nicht in der Partei sind, sei es in der Sozialdemokratie oder in der Kommunistischen Partei, auch freiwillig für die Kämpfe gemeldet. Es gibt wenige Beispiele, die sind dann aber später den Parteien entweder beigetreten oder haben für sie illegal gearbeitet. Ein berühmtes Beispiel für Beteiligung oder eigentlich zwei Beispiele, die man erwähnen muss, ist auf der einen Seite Franz Mayer, der bei den Gefechten in Linz am Jägermeierhof beteiligt war und dort verwundet wurde, am Tag drauf gestorben ist. Und auf der anderen Seite, für die Geschichtsschreibung nicht ganz unwichtig, Peter Kammerstetter, damals 22 Jahre alt, war erst knapp zwei Jahre zuvor zur Kommunistischen Partei gegangen, war vorher Mitglied der Sozialistischen Arbeiterjugend und war dann kurz an den Gefechten in Linz-Urfahr beteiligt, der später in Eigenarbeit, er hatte einen normalen Lehrabschluss, die gesamte Geschichte der Februarkämpfe in Oberösterreich und auch des Widerstandes im Nationalsozialismus zusammengetragen hat. Man muss auch konkret sagen, Kammerstedt, es ist fast gänzlich zu verdanken, dass diese Informationen heute erhalten sind. Das sind drei Bände mit insgesamt 2000 Seiten, in denen viele Zeitzeuginnen-Interviews geführt wurde, vielen von Personen, die selbst beteiligt waren. Da war es zum Beispiel möglich, die Erschießung von eigentlich sechs Sanitätern, vier sind gestorben, in Holzleiten nachweisen zu können, was zu dem Zeitpunkt ein Kriegsverbrechen war. Die Sanitäter waren mit roten Kreuzen gekennzeichnet und hatten keine Waffen. Dennoch wurden sie von der Heimwehr angeschossen und vier sind gestorben, zwei konnten knapp, aber doch überleben. Der Bruder eines der Gefallenen, Anton Zarebnitschki, hat dann in den 1960er Jahren oder 1970er Jahren eben diese Geschichte noch einmal erzählt. Sein Bruder ist damals getötet worden bei diesem Massaker. Aber die Kommunistische Partei per se hat sich dem Kampf nicht entzogen. Es waren vielleicht nicht alle dabei, es wurden auch hitzige Diskussionen geführt, aber es kam nie zu dieser schicksalsvollen Auseinandersetzung, wie es jetzt in Deutschland zwischen SPD und KPD war. Das gab es in diesem Sinne nicht. Also eine Darstellung als solche ist nicht richtig. Man hatte schon Differenzen, ja, aber man wusste, worum es geht und da ist es jetzt mir egal, ob der jetzt ein Sozialdemokrat oder Kommunist ist. Man muss die Demokratie verteidigen.
Gut, dann schauen wir jetzt mehr in die Gegenwart. Die österreichische Zeitung Kurier hat vor kurzem anlässlich des Jubiläums von einem schwierigen Umgang mit dem Jahr 1934 gesprochen. Ist der Umgang wirklich so schwierig und wenn ja, warum?
Ja, kommt aber leider aus schwierigen, auch ebenfalls schwierigen Umständen. Ich würde da nicht einmal den Kurier als Beispiel herannehmen, sondern es ist Anfang Januar in der österreichischen Ausgabe der Zeit ein Artikel des Historikers Manfred Rauchensteiner erschienen, der Leiter des Heeresgeschichtlichen Museums war. Rauchensteiner ist eher konservativ geprägt. Rauchensteiner hat anhand eines Denkmals in Wien, das im Rathauspark steht, eine Tafel, die grob an den 12. Februar erinnert, das Ganze mal versucht zu reflektieren, aber auf eine Art und Weise, die nicht nur polemisch, sondern untergriffig war. Beispielsweise hatte man Koloman Walisch unterstellt, er wäre bei der Ermordung der Zarenfamilie dabei gewesen, was rein praktisch nicht einmal möglich gewesen wäre. Natürlich ist in dem Zeitraum von 3 Wochen nicht nachweisbar, wo er war, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er von Italien, von der Italienfront oder von Ungarn aus innerhalb von 3 Wochen bis nach Jekaterinburg gekommen wäre und dann wieder zurück ist, als nichtig abzustempeln. Der Artikel im Kurier zeigt ebenfalls eine sehr konservative Sicht. Das Problem an der Geschichtsschreibung ist, auf der einen Seite hat man den Parteienproporz, der dann nach dem Zweiten Weltkrieg funktioniert hat, diese Aufteilung Österreichs zwischen ÖVP und SPÖ. Auf der anderen Seite natürlich auch die Geschichtsschreibung der beiden Parteien und dritterseits natürlich auch das Totschweigen. Das ist heute leider noch immer der Fall. In persönlichen Gesprächen mit vielen Personen verschiedenen Alters konnte ich feststellen, dass Februarkämpfe, ja, da klingelt's was bei mir, aber nichts Genaues ist da. Die ÖVP als Nachfolgepartei der Vaterländischen Front, muss man auch dazu sagen, hat das Ganze erheblichst ignoriert. Also bis 2017 zum Beispiel gab's das Bild von Engelbert Dollfuß, des Kanzlers, der Österreich gerettet hätte. Er ist dann nicht ganz 6 Monate später von Nazis erschossen worden. Dieses Bild des Retters Österreichs sitzt bei vielen konservativen Kreisen noch immer tief. Sie können sich auch nicht damit anfreunden, unter Anführungszeichen, dass das System, das Dollfuß aufgebaut hat, also den Ständestaat, auch ein faschistisches System war. Es war immer von Kanzlerdiktatur die Rede. Oder zumindest nicht einmal das. Es war auch nicht einmal wirklich mehr die Rede von der Republik Österreich, es war der Bundesstaat Österreich. Denn die Demokratie wurde offiziell mit der faschistischen Verfassung am 1. Mai 1934 aufgelöst. Auf der anderen Seite haben wir dann das Gedenken von Seiten der KPÖ und der Sozialdemokratie. Da ist jetzt zum Beispiel interessant, in Deutschland gibt es den VVN, der sehr überparteilich agiert, aber doch mit einer gewissen Nähe Richtung der SED damals, jetzt heute auch zum Teil der SPD. Während wir in Österreich auch versucht haben, einen gemeinsamen Bund zu schaffen, der dann später aufgelöst wurde, oder nicht wirklich aufgelöst, sondern als Splitter übrig geblieben ist. Wir haben heute 3 größere Gedenkorganisationen, die politisch geprägt sind. Von der ÖVP aus, den Kameradschaftsbund. Es gab auch viele Personen, die später dann in der ÖVP waren und die eingesperrt waren. Da ist zum Beispiel Heinrich Gleißner zu nennen, der Landesleiter der Vaterländischen Front in Oberösterreich war. Leopold Fiegel, der später Bundeskanzler war. Julius Raab war auch bei der Vaterländischen Front, war auch später Bundeskanzler. Auf der zweiten Seite den Bund Sozialdemokratischer Freiheitskämpferinnen. Früher hat der Bund Sozialistische Freiheitskämpferinnen geheißen, der die Verfolgten der Sozialdemokratie beheimatet hat. Die Organisation lebt auch heute noch weiter. Und die dritte ist der KZ-Verband, der heute in der Nähe der KPÖ und der Partei der Arbeit steht. Das war aber eigentlich diese Grundorganisation, auf die sich alle 3 Parteien geeinigt hatten, aber dann 1948 aufgrund von Meinungsverschiedenheiten aufgeteilt wurde, oder besser gesagt, geschrumpft wurde. Gedenken als solches von Seiten der konservativen Reichshälfte unter Anführungszeichen oder der rechten Reichshälfte gibt's kaum. Die haben bestenfalls noch ein Dollfuß-Gedenken gehabt, das wurde aber, so habe ich erfahren, auch schon eingestellt, vom neuen Leiter des ÖVP-Kameradschaftsbundes, was schon mal ein sehr guter Schritt ist. Die SPÖ gedenkt für gewöhnlich immer am 12. Februar, zentral natürlich in Wien und auch an den Kampfstätten, vor allem in Oberösterreich und in der Steiermark ist das noch eine Tradition, die wir sehr hochhalten. Der KZ-Verband macht auch Ähnliches. Man muss aber dazu sagen, der KZ-Verband ist von der Größe her vielleicht ein bisschen kleiner als der Bund Sozialdemokratische Freiheitskämpferinnen an Mitgliedern, aber alle drei Gedenkorganisationen sind ziemlich alt von der Struktur her. Viele Personen sind schon im fortgeschrittenen Alter. Was das Gedenken im Allgemeinen betrifft, da muss man aber sagen, eher auf den Nationalsozialismus bezogen, gibt es auch noch das Matthausen-Komitee. Es gilt österreichweit und hat dann immer wieder kleinere Zweigstellen in den Bundesländern, in den Landkreisen, respektive Bezirken und in den Städten und Gemeinden. Aber als solches ist das Gedenken ziemlich schwierig und offiziell gab es 1964 ein kleines offizielles Gedenken, wo der damalige ÖVP-Bundeskanzler Alfons Gorbach und Vizekanzler Bruno Pittermann von der SPÖ einen Handschlag sozusagen durchgeführt haben, als Erinnerung dran, es ist passiert, es darf nicht nochmal passieren, aber ansonsten gilt gewissermaßen Totschweigen.
Es gibt von Seiten der ÖVP keinen Versuch, das so zu framen, als hätten die Sozialisten hier versucht, eine Revolution durchzuführen, weil ich kenne das aus Spanien zum Beispiel, im Asturienaufstand 1934 im Oktober, was einige sehr, sehr konservative revisionistische Historiker zum Beispiel als den eigentlichen Beginn des Bürgerkriegs sehen, die eben sagen, hier wurde aus ähnlichen Gründen, es wurde Generalstreik fand statt, um gegen eine rechte Regierung zu demonstrieren. Und das wurde auch mit Militär und mit Artillerie wurde der Aufstand schlussendlich zerbombt, muss man sagen. Und damals hieß es, und bis heute gibt es sehr viele auf konservativer Seite, die eben sagen, das war der Versuch, hier die kommunistische Revolution durchzuführen.
Eine konservative Geschichtsschreibung gibt es schon, jedoch framet man es eher oder setzt es eher ins Bild, dass man sagt, es ist ein Aufstand, der von der Sozialdemokratie provoziert wurde, aber nicht wirklich ein direktes Ziel hatte. Was ja sozusagen ja auch wahr ist. Das Ganze ist ja, böse gesagt, aus reinem Zufall ausgebrochen. Aber eben aufgrund der Zerstörung der Demokratie. Dass es in Oberösterreich passiert ist, war dann eben ein böser Zufall der Geschichte, muss man dazu sagen. Es gibt dieses Framing schon, geht aber meistens unter. Man nimmt es mehr wahr als, wie formuliert man das am besten? Wirklich als ein Aufstand gegen die gewollte Ordnung, unter Anführungszeichen, wobei das auch nicht ganz richtig ist. Aber der Vergleich zu Asturien stimmt nicht ganz. Ich kenne die Ereignisse um Asturien zufälligerweise. Stimmen tut's im Groben. Aber aufgrund der Gegebenheiten kann man wirklich nicht davon sprechen, dass es ein Putschversuch oder sonstiges wäre. Darum tue ich mir auch mit der Bezeichnung Bürgerkrieg etwas schwer. Um es, wie gesagt, in Vergleich zu setzen, in Spanien war es ja wirklich das gesamte Land betroffen, bis zum Ende. In Österreich waren es sehr lokalisierte Punkte. Aber vielleicht noch Spanien kurz zu erwähnen. Viele der Personen, die im Februar 1934 gekämpft haben und fliehen konnten, hatten sich dann auch auf Seiten der internationalen Brigaden später in Spanien beteiligt. Was auch sehr interessant ist, die Österreicher hatten sogar ein eigenes Bataillon, das Bataillon 12. Februar, Nona Net, wird man wissen, wo der Name herkommt, und war auch zahlmäßig auf die Bevölkerung gerechnet, glaube ich, sogar die stärkste Einheit der internationalen Brigaden. 1500 Personen haben sich freiwillig gemeldet. Interessanterweise nämlich auch Julius Deutsch, der ja Leiter des Republikanischen Schutzbundes war und morgen des 13. Februar in die Tschechoslowakei fliehen konnte. Der war, glaube ich, General der Küstenartillerie, der sogar explizit von der PSOE gefordert wurde, weil er einer der wenigen war, der militärische Erfahrung hatte.
Sehr schön, dann haben wir noch den Kreis geschlossen zu dem Land, in dem ich lebe. Vielen Dank, Alexander, dass du uns ein bisschen was erzählt hast über die Februarkämpfe in Österreich. Ein Thema, das in Deutschland auch komplett untergeht. Ich glaube, die wenigsten wissen, was damals passiert ist. Umso wichtiger, dass du uns ein bisschen was dazu erzählt hast. Vielen Dank.
Immer wieder gern.
Und ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.